Heute darf ich Professor Dr. Philipp Bartholomä, Dozent an der Freien Theologischen Hochschule FTH Gießen, hier bei uns zum Offenbar-Interview begrüßen. Ich freue mich, dir heute ein paar Fragen zu stellen. Noch mehr freue ich mich auf deine Antworten. Ich fange mal an. Du bist, bevor du Doktor und Professor geworden bist, warst du Pastor. 13 Jahre lang in einer freikirchlichen Gemeinde. Wie schaust du auf diese Zeit als Pastor zurück?
Sehr, sehr dankbar, auch ein bisschen wehmütig. Dieser Switch, dieser Cut vom Pastorendienst so auf diesen akademischen Track, der war nicht so einfach. Ich habe sehr gute Jahre gehabt. Gott war sehr, sehr gnädig, in einem ganz großartigen Team gearbeitet. Gott hat viel Segen geschenkt, viele schöne Erfahrungen gemacht, auch manches Herausfordernde erlebt. Also es war nicht immer alles nur Sonnenschein. Ich bin sehr, sehr gerne Pastor gewesen und sehe da auch noch Teil meiner Berufung und versuche so ein bisschen die Leidenschaft für Gemeinde und für den Pastorendienst jetzt weiterzugeben an die nächste Generation, an die Studierenden bei uns an der FTH.
Mhm. 13 Jahre lang Pastor sein, das ist eine lange Zeit. Das zeigt mir, du kennst dich sehr gut aus in der Praxis des Gemeindelebens. Du weißt, wie der Hase läuft in so Kirchen und Gemeinden. Jetzt bist du aber nicht mehr Pastor, sondern Professor. Professor für praktische Theologie. Das heißt, du kennst nicht nur die Praxis des kirchlichen Lebens, sondern auch die Theorie der Praxis. Damit beschäftigst du dich, du veröffentlichst Bücher, schreibst darüber, dozierst darüber, machst dir sehr viel Gedanken auch über die Praxis. Und da frage ich mich, kannst du noch Gottesdienste besuchen, Predigten dir anhören, Gemeindestrukturen miterleben, ohne darüber mal praktisch theologisch nachzudenken oder zu reflektieren?
Das klingt jetzt so ein bisschen, als würdest du denken, ich bin der totale Nerd, ne, der immer so total kognitiv nachdenkend durch die Gegend läuft. Ja, deine Frage ist natürlich berechtigt. So. Man kommt schon relativ leicht in so einen Analysemodus rein. Das ging mir damals schon so, als ich Pastor war, du kommst in eine andere Gemeinde und dann überlegst du, hey, wie machen die das? Wie machen wir das? Was könnte man besser machen? Was machen die nicht so gut wie wir? Und so, das ist, glaube ich, ganz menschlich und natürlich. Jetzt als Dozent ist es oft so, dass man natürlich auch sich die Frage stellt, ist das vielleicht ein Positiv- oder Negativbeispiel, was ich meinen Studierenden nahebringen kann? Ne? Also man hat diese Brille auf. Manchmal bin ich in Gottesdiensten, da predigen meine Studis, ne? oder leiten den Gottesdienst und wollen dann hinterher ein Feedback. Auch da bist du so ein bisschen im Analysemodus unterwegs. Also das bleibt nicht aus. So, man kann das nicht einfach irgendwie so ausschalten. Aber ich versuche doch relativ stark dem entgegenzuwirken. Also wenn ich mit meiner Familie in den Gottesdienst gehe, dann setzen wir uns mitten rein, ne? Und nicht so in die letzte Reihe, wo ich dann so der distanzierte Beobachter bin, sondern ich will dann einen Gottesdienst mitfeiern. Ja. Ja, will mir auch bewusst machen, auch wenn da jetzt vielleicht eine Predigt gehalten wird, die nicht die Top-Note in meinem Seminar bekommen hätte, ne? Dass ich mir sage, Gott hat mir was zu sagen. Da gibt es einen Lehrer von mir, der hier sehr inspirierend für mich war, der gesagt hat, ich gehe in den Gottesdienst rein als ja, sehr erfahrener Prediger mit diesem Gebet, rede Herr, dein Knecht hört. Und das möchte ich auch praktizieren, sagen, Gott hat mir was zu sagen. Und ich muss auch dazu sagen, ich bin im Lauf der Jahre gnädiger und barmherziger geworden in meinem Blick auf andere im Dienst, im Blick auf andere Gemeinden, weil ich inzwischen eben weiß, wie groß die Herausforderungen sind, wie komplex und kompliziert auch manches ist und bin viel, viel dankbarer für jeden, der ne, seine Schulter unter diese Last stellt, seit Jahren Gemeinde leitet und prägt. Selbst wenn ich dann denke, man könnte das ein oder andere ein bisschen anders, vielleicht auch besser machen, so diese Dankbarkeit sich bewahren und das erstmal wertschätzen und barmherzig sein mit jedem, der in Gemeinde sich da reingibt, ne, auch wenn wir es nicht immer optimal machen. Ne, das ging mir in der Praxis auch so. Und das ist so ein bisschen meine versuchte Haltung ne, in dieser Frage, wie sehr ist man so analytisch da auch mal unterwegs.
Ja, cool. Wenn du denn einen Gottesdienst besuchst, verfolgst du da, oder welches Motiv verfolgst du da? Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass jeder immer so ein Motiv verfolgt, wenn er in den Gottesdienst geht, aber wenn du antworten müsstest, gehst du in den Gottesdienst wegen dir persönlich, wegen den Menschen, die du dort triffst, oder wegen Gott?
Also wahrscheinlich ist es am Ende ein Mix, ne? Ich würde sagen, ein Hauptpunkt ist sicher, dass Gottesdienst für mich Gewohnheit ist. Ne? So bin ich aufgewachsen, sonntags geht man in Gottesdienst. Ich kenne es nicht anders und der Mensch ist, glaube ich, ein Gewohnheitstier. Wir denken manchmal, wir treffen ständig aktive Entscheidungen. Dabei ist ganz viel, was wir so leben, einfach aus der Gewohnheit auch gespeist. Und so geht es mir im Blick auf Gottesdienst. Deswegen jetzt so in diesen Corona-Monaten, da hat mir schon was Entscheidendes auch gefehlt. Und umgekehrt merken wir da auch, man rutscht in die andere Gewohnheit rein. Ne? Man bleibt dann halt auf dem Sofa irgendwie kleben. Aber ich habe gemerkt, mir ist das so in Fleisch und Blut übergegangen, so ich brauche den Gottesdienstbesuch. Und dann gibt es die menschliche Seite, hast du angesprochen, das will ich auch nicht leugnen. Man trifft dort Leute, die man meistens relativ gerne hat, Wegbegleiter, die Fröhliches und nicht so Fröhliches mit einem teilen. Und da freue ich mich, die zu sehen und mein Leben mit ihnen zu teilen, was unter der Woche nicht immer so leicht geht. Also das ist auch ein Faktor. Und dann natürlich, zumindest in der Theorie, der Hauptpunkt, ne, dass ich weiß, im Gottesdienst begegnet uns Gott in einer ganz besonderen Weise nochmal. Und das möchte ich nicht verpassen. Das brauche ich als Nahrung für meine Seele, als Erneuerung auch meines Herzens. Und deswegen gehe ich in den Gottesdienst. Und dann gibt es noch so ein paar Dinge, da muss ich jetzt ehrlicherweise sagen, die sind jetzt nicht ständig Sonntag für Sonntag präsent, aber ich glaube, dass sie auch wichtig sind, so ein paar theologische Einblicke zum Beispiel sich klarzumachen. Gottesdienst findet am Sonntag statt. Das ist jetzt zumindest nach der jüdischen Zählung damals der erste Tag der Woche, der Auferstehungstag. Ja, und da hat ein Kollege von mir, Stefan Schwer aus Basel, mal so schön gesagt, jeder Gottesdienst ist ein kleines Osterfest. Und mit der Haltung reinzugehen, verändert was und sage ich, da will ich dabei sein. Ja, jede Woche Ostern feiern, so, das macht was mit mir. Und das sind so ein paar Facetten, wo ich sagen würde, all das macht für mich so die Faszination, auch die Wichtigkeit, Bedeutung von Gottesdienst für mein Leben aus.
Ja, cool. Ja, du warst Pastor einer Freikirche, ich habe es vorhin schon erwähnt, gehst in eine Freikirche. Und Freikirchen werden ja oft im wahrsten Sinne des Wortes verstanden. Freie Kirche, die sind frei, es gibt keine festen Liturgien. Man kann so ein bisschen machen, was man will, ne? So gestalten, wie man den Gottesdienst gern gestalten will. Aber was sagst du, ist das wirklich so? Gibt es in freikirchlichen Gottesdiensten wirklich keine Liturgie? Wie frei sind Freikirchen wirklich?
Ja, also ich glaube, dass man wirklich machen kann, was man will, das ist doch eher selten. Mhm. In meinem Vortrag, da geht es letztlich ne, um diese Fragen und ich skizziere das mal kurz. Ich würde sagen, da gibt es so zwei Extreme. Das eine ist, Freikirchen sagen immer, hey, wir machen einen freien Gottesdienst, ne, da ist vieles spontan und so. Und dann merkt man doch, wenn man in diese Freikirchen geht, eigentlich sind die meisten Sonntage relativ gleich. Also da hat sich was etabliert, da hat sich so eine Tradition herausgebildet, ne? Auf einmal ist es so, keiner hinterfragt es mehr, ja? Und man ist dann doch eher traditionsgebunden und es ist gar nicht so fresh und jeden Sonntag ganz lebendig. So, das ist das eine, was man, glaube ich, feststellen kann. Das andere Extrem wäre so die totale Beliebigkeit, die es auch ab und zu gibt, ne? Dass jeder Gottesdienstleiter von Woche zu Woche denkt, er muss jetzt so das ganz Besondere bringen und oft ist es dann halt die eigene Persönlichkeit oder das, was einem selber so wichtig ist und das bringt man dann rein, ne, damit es nicht langweilig wird und jede Woche da irgendwie was ganz, ganz Freshes, Neues irgendwie präsentiert wird. Und dann glaube ich, eine letzte Sache, die sich feststellen lässt, ist, dass freikirchliche Gottesdienste häufig von den Elementen, die darin vorkommen, relativ reduziert sind. Also ich überzeichne das ein bisschen, aber man hat dann den Worship, den Lobpreis, also den musikalischen Teil und die Predigt. Und dann gibt es noch so ein paar klitzekleine Dinge drumherum, ne, so wie die Gräser bei einem Blumenstrauß, aber die gehören eigentlich nicht so wirklich dazu. Also man hat eigentlich nur zwei Dinge, die man macht im Gottesdienst. Kommt geschichtlich aus so einem Erweckungsgottesdienst, wo es diese zwei Dinge hauptsächlich gab. Aber man merkt dann doch, vielleicht fehlt da was. Ne? Vielleicht ist das nicht der ganze Reichtum dessen, was ein Gottesdienst sein könnte. Und so in diesem Gewässer sind freikirchliche Gemeinden häufig unterwegs. So, und meine These ist, man könnte ein bisschen stärker reflektieren und Gottesdienst durchdenken. Das ist so auch das Thema meines Vortrags.
Was denkst du, ist denn der Mehrwert von festen Liturgien? Und was ist der Mehrwert von freier Gestaltung?
Ich glaube, der Mehrwert von Liturgie ist, dass man den Reichtum an gottesdienstlichen Formen ausschöpft und nicht meint, man könnte nur mit ein paar Liedern und nur der Predigt irgendwie schon alles ausschöpfen, was so ein Gottesdienst ausmacht, sondern es gibt andere Formen, durch die Gott mit uns redet. Es gibt verschiedenste Formen, anhand derer wir Gott antworten können. Also da gibt es mehr, auch geschichtlich mehr. Und da würde ich schon sagen, sollten Freikirchen nicht so tun, als wären sie so von allem irgendwie losgelöst. Viele grenzen sich dann auch ab. Ne? Wir wollen keine Liturgie, weil das die traditionellen Großkirchen machen und so wollen wir nicht sein. Ne? Das ist dann auch ein bisschen ungut. Ich glaube, wir spüren alle, dass es gewisse Gottesdienstabläufe gibt, die einfach sinnvoller sind als andere, ja, die einen besser mitnehmen. Und deswegen würde ich sehr dafür plädieren, dieses Mehr an Liturgie auszuschöpfen, ohne dann auch die Vorteile des freien Gottesdienstes, die Lebendigkeit, die größere Alltagsnähe, auch an manchen Stellen, die freikirchliche Gottesdienste auszeichnet, dann aufzugeben. Na, also mir geht es nie darum zu sagen, Freikirchen müssen jetzt total überliturgisierte Kirchen werden, sondern eher können wir aus dieser anderen Tradition, aus diesem Reichtum was schöpfen, was zu unserer DNA und unserer freikirchlichen Identität passt.
Ja. Du gehst davon aus, dass Glaubensüberzeugungen nicht nur explizit gelehrt werden, dass man sie so intellektuell aufnimmt, sage ich jetzt mal, sondern auch unbewusst übernommen werden. Zum Beispiel eben durch diese praktischen Handlungsweisen, wie jetzt zum Beispiel eben in so Liturgien. Das heißt, du siehst eigentlich die praktizierte Form eines Christen sehr eng verknüpft mit der inhaltlichen Überzeugung. Ja. Ich hoffe, ich habe dich da richtig verstanden. Ja.
Das ist so, ja.
Ich finde diesen Ansatz oder diese Überlegung total interessant und ich glaube, da steckt sehr viel Wahres hinter. Eine Frage, die ich dazu aber hätte, wäre, wenn man unsere Kirchenlandschaft anschaut, so haben wir ja sehr verschiedene Gottesdienstformen, also auch verschiedene Praktizierungsmöglichkeiten. Kann man dann nicht aus diesen unterschiedlichen Formen schlussendlich in letzter Konsequenz auf einen unterschiedlichen Glaubensinhalt rückschließen, den man übernommen hat?
Ja, man könnte das vielleicht in diese Richtung weiterdenken. Ich glaube aber, wir müssen ein bisschen differenzierter drauf schauen, weil ich schon sagen würde, ich kann nicht hergehen und sagen, ich gucke mir deinen Gottesdienst an und dann weiß ich ganz genau, wie du glaubst und was du glaubst. Das geht bis zu einem gewissen Grad, aber ich glaube nicht komplett, dann würden wir Gemeinden auch Unrecht tun und Kirchen Unrecht tun. Ich glaube aber, dass der umgekehrte Weg hilfreich ist für unser Nachdenken, dass wir uns klar machen, zentrale Dinge, die wir glauben oder zumindest die wir glauben sollten, die zum Kernbestand des Evangeliums oder des Glaubens gehören, die sollten auch im Gottesdienst vorkommen. Mhm. Weil meine These und die These vieler anderen, die sich über liturgische Dinge Gedanken machen, eben die ist, dass der Gottesdienst unseren Alltag formt und prägt. Nicht immer bewusst, sondern durchaus auch unbewusst. Also wir geben uns hinein in diese gottesdienstliche Liturgie oder Story, Narrativ, würde man heute sagen. Ne? Und es prägt uns, es formt uns manchmal, ohne dass wir es irgendwie merken. Ne? Und dann wäre die Überlegung, wenn bestimmte Dinge, die für unseren Glauben wichtig sind, im Gottesdienst nicht vorkommen, dann kommen sie unter Umständen auch irgendwann in unserem Alltag nicht mehr vor. Sie prägen dann unsere alltägliche, unsere normale Gottesbeziehung nicht. Na, man kann sich das vielleicht an ein paar Beispielen kurz nochmal vor Augen führen. Wenn im Gottesdienst nie geklagt wird, ja, also wenn Klage im Gottesdienst nicht vorkommt, dann habe ich kein Modell in meinem Alltag, um auch mal meine Not klagend vor Gott auszudrücken. Ja, dann fällt mir vielleicht noch ein, hey, da gibt es auch ein paar Klagepsalme oder so, die könnte ich mal irgendwie laut lesen, aber ich habe kein gottesdienstliches Vorbild und dann verkümmert es unter Umständen auch in meiner alltäglichen Gottesbeziehung. Oder das Thema Buße, glaube ich, da kann man es nochmal deutlich sehen, wenn wir im Gottesdienst nicht bekennen, ne, und über unsere Schuld Buße tun, ich habe kein Modell, um im Alltag das sozusagen täglich zu praktizieren. Und jetzt hat Luther in seiner ersten Wittenberger These gesagt, ne, Buße ist das tägliche Geschäft eines Christen. Das war seine erste These. Das wird in unserem Alltag nicht Fuß fassen, wenn wir es nicht als Gesamtgemeinde sozusagen uns allen am Sonntag vormachen. Und das wäre so ein bisschen die Verknüpfung zwischen Gottesdienst und alltäglicher Gottesbeziehung, die ich hier machen würde und die mir sehr, sehr wichtig erscheint, weil der Gottesdienst das prägt, was wir im Alltag auch mit Gott erleben und wie wir mit ihm unterwegs sind.
Wenn du dich entscheiden müsstest, welches Element darf deiner Meinung nach in keinem christlichen Gottesdienst fehlen?
Fangfrage.
Ja.
Also natürlich als guter Protestant würde ich immer sagen, die Predigt darf auf keinen Fall fehlen. Ich glaube, das könnte man auch biblisch begründen. Es gibt andere Dinge, die nicht fehlen sollten. Ich glaube aber, wir sollten jetzt nicht irgendwie so eine Shortlist machen und sagen, ne, das ist so der Mindestbestand, sondern ich würde mal von der anderen Seite kommen und sagen, wenn Gottesdienst, und auch das deute ich in meinem Vortrag kurz an, wenn Gottesdienst Gottes Reden und unsere Antwort ist, so, ne, diese zwei Elemente, dann würde ich sagen, dann tun wir gut daran, wenn beide Elemente sozusagen abgebildet werden im Gottesdienst. Wenn es da Dinge gibt, durch die Gott zu uns redet, und da ist Predigt nur eine Sache, das kann durch Schriftlesung und andere Elemente sein, das sollte vorkommen, das ist unaufgehbar, und die Antwortmöglichkeit für uns als Gottesdienstteilnehmer, als Gottesvolk, als Menschen, dass wir Möglichkeiten haben, im Gebet, im Lied und durch andere kreative Elemente zu antworten. Beides sollte nicht fehlen. Ja? Also beide Richtungen müssen abgebildet sein. Und es muss dann nicht immer eine 30-Minuten-Predigt sein. Ne? Das kann dann auch kürzer gehen. Aber ich würde gern festhalten, sagen, ein Gottesdienst muss abbilden. Gott redet und der Mensch antwortet.
Ja. Bei einer sich mehr und mehr säkularisierenden Gesellschaft, manche nehmen das an, dass das bei uns auch passiert, unsere Gesellschaft säkularisiert sich mehr und mehr. Was für eine Art Kirche braucht eine so eine Gesellschaft?
Ich würde sagen, unsere säkulare Gesellschaft braucht dieselbe Kirche, die jede Gesellschaft in der Geschichte gebraucht hat. Sie braucht eine Kirche, die Jesus als Herrn bekennt. Ja? Für alle Bereiche des Lebens, alle Bereiche der Gesellschaft. Sie braucht eine Kirche, die Gottes Wort als Norm und Autorität hochhält und sich dazu bekennt. Und ich glaube, sie braucht eine Kirche, die das Evangelium in seiner ganzen Schönheit, auch in seiner Klarheit und Einfachheit und auch in seiner Tragweite und Komplexität, nämlich dass das Evangelium wirklich in alle Bereiche hineinspricht und wirklich alles verändert, dass dieses Evangelium hochgehalten wird. Ja. Und da ist mir besonders wichtig, dass wir als Gemeinden neu lernen, hier einen, ich sage es mal so, einen dritten Weg des Evangeliums zu gehen, der hindurchgeht zwischen einer Gesetzlichkeit, wo es um Regeln und Moral geht, ja, so werden ja Kirchen oft gesehen, ne, du musst, du sollst, so, und wir sollen einmal ein bisschen moralisch besser werden, das ist Gesetzlichkeit, das ist nicht das Evangelium. Und dann auf der anderen Seite gibt es dieses Extrem, wo alles relativ wird, wo es keine Maßstäbe mehr gibt, wo wir uns aus der Bibel das rauspicken, was uns irgendwie in Kram passt, was zum Zeitgeist passt und so weiter. Na, und da nochmal als Kirche klarzukriegen, nee, das Evangelium geht genau mittendurch. Das Evangelium ist weder Gesetzlichkeit noch Relativismus, ja, sondern das Evangelium ist im Kern, dass wir in uns selbst sündiger sind, als wir geglaubt haben, aber in Christus geliebter, als wir gehofft haben. So wird es oft zusammengefasst. Ja, also Gott gibt sich uns in Christus hin, rettet uns bedingungslos, liebt uns bedingungslos und wir antworten im Glauben durch ein Leben, das ihn ehrt. Und ich glaube, das ist die große Herausforderung. Das ist das, was auch eine säkulare Gesellschaft braucht, ein wahres Evangelium, das sich abgrenzt von diesen beiden Extrempositionen, die letztlich nicht das Evangelium abbilden. Und wenn wir das klar haben, dann können wir auch überlegen, okay, was wäre jetzt nochmal irgendwie in einer besonderen Weise in der Postmoderne oder so im säkularen Zeitalter irgendwie nötig? Da fällt mir zum Beispiel ein, dass wir Gemeinschaft nochmal ganz neu durchdenken und betonen müssen in der Zeit, wo alles fragmentiert, wo Leute einsam sind, ne, wo der Individualismus uns prägt und gleichzeitig merken wir immer stärker, wie sehr wir darunter leiden. Da hat eine Gemeinde, eine Kirche wirklich ein Angebot zu machen, eine Gemeinschaft zu leben, die, die tiefer geht. Und ich glaube, wir müssen lernen, und das ist vielleicht die größte Herausforderung, die wir haben, unsere säkularen Mitmenschen zu verstehen. Was treibt die an? Wovor haben sie Angst? Was fürchten sie? Was sind ihre Hoffnungen? Was sind ihre Sehnsüchte? Ich glaube, das haben wir so in der Fläche noch nicht gut genug verstanden. Und da sollten wir eben auch ran und sagen, verstehen wir die Leute, die wir mit dem Evangelium erreichen wollen, gerade vor den Veränderungen der letzten Jahrzehnte, die zu dieser säkularen Welt geführt haben, in der wir heute leben.
Mhm. Ja. Ja, vielen, vielen Dank dir für deine ganzen anregenden Gedanken, Antworten. Richtig gut. Schön, dass du da warst.
Danke.